ARD.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht.
Eindeutige Worte von Kanzler Merz gestern im ZDF-Interview. Seine Formulierung gefällt aber nicht allen. Das ist gleich ein Thema im Podcast.
Vorher sprechen wir noch über die Exil-Iraner bei uns in Deutschland, die sich einen Umsturz in ihrem Heimatland wünschen.
Der Iran gibt sich allerdings unbeugsam und droht den USA mit einem totalen Krieg.
Ob die USA aber in den Krieg eingreifen, ist nach wie vor unklar.
Die Ukraine hofft nach dem G7-Gipfel trotz eines mäßigen Ergebnisses weiter auf mehr Druck auf Russland.
Und Russland rückt im Osten der Ukraine weiter vor und nimmt weitere Ortschaften ein. Hallo, ich bin Inken Henkel.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, dem 18. Juni um 16 Uhr. Ja, wir haben Kanzler Merz zu Beginn gehört. Israel macht die Drecksarbeit für uns alle, hat er gestern gesagt. Und er meint damit den Krieg, den Israel seit vergangenen Freitag gegen den Iran führt. Aber was meint er genau damit?
Also in erster Linie meint Merz damit, dass Israel mit seinen Angriffen dafür sorgt, dass der Iran daran gehindert wird, Atombomben zu bauen. Er hofft aber auch auf ein Ende der iranischen Regierung, die er ein Terrorregime nennt, das so wörtlich Tod und Zerstörung über die Welt gebracht hat. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas.
Okay, darauf kommen wir später nochmal zurück. Auf ein Ende des Regimes in Teheran hoffen ja aber auch viele Exil-Iraner, die bei uns in Deutschland leben. Ja, wie ist die Stimmung bei denen zurzeit?
Das sind 300.000 Iranerinnen und Iraner, die bei uns leben. Und die schauen natürlich zurzeit mit großer Spannung bzw. Anspannung in ihr Heimatland. Unser Kollege Ulrich Pick hat Exil-Iraner in Mainz getroffen und mit ihnen über die Situation in ihrer Heimat gesprochen.
Shahnaz kommt aus dem kurdischen Teil des Iran. 1985 ist sie nach Deutschland geflohen, doch das Geschehen in ihrer Heimat verfolgt sie nach wie vor mit großer Anteilnahme.
Eigentlich, die denken, das ist jetzt zwei Krieg gegen Menschen so im Iran. Von einer Seite von islamischer Regierung, von anderer Seite von Israel. Das ist eine Verzweiflung. Die wissen überhaupt nicht, was sie machen können. Die Lage ist sehr, sehr schwierig für die Menschen.
Ähnlich geht es Behrouz. Er ist bereits seit 1979 in Deutschland. Ihn bewegt vor allem die momentane Situation in der Hauptstadt Teheran, wo die Menschen aus Angst vor Bombardierungen in Scharen fliehen.
Die Menschen sind in Panik geraten. Über 9 Millionen Menschen. Logistisch ist nicht machbar, in kurzer Zeit die Stadt zu verlassen. Es gibt auch keine Versorgung. Auch momentan die Bäckereien haben sie zugemacht. Die Bänken sind zu, die Leute haben kein Geld und die Tankstellen sind leer.
Zudem rechnen viele Exil-Iraner damit, dass sich die augenblicklichen Kämpfe noch länger hinziehen werden. Gerade weil Israel in den vergangenen Jahren schon oft gedroht und dann nicht angegriffen habe, sagt Mersad, werde der jetzige Krieg umso härter.
Die Israelis, nach Erfahrung, was sie angefangen haben, haben sie es auch nicht halbe Sachen gemacht. Und ich glaube, die werden die nächsten 2-3 Wochen weiter bombardieren, bis die Mullahs sich schwach werden und mit der Hoffnung, dass die Volk wie die letzten paar Male auf der Straße geht. Und ich glaube, die letzten paar Wochen ist das sehr entscheidend.
Zudem hofft er, dass der Gottesstaat, der sich bereits seit 46 Jahren hält, zu guter Letzt untergehen wird und die diktatorischen Verhältnisse in Iran ein Ende finden.
Viele Iraner, dass ich mit denen rede, sind sehr, sehr optimistisch, dass es dieses Mal die Mullahs schaffen nicht mehr.
Das sieht Behrouz ähnlich. Auch er hofft auf ein Ende der Islamischen Republik in Iran.
Wir denken, das ist eine Chance und Ende des iranischen Regimes hat begonnen. Und dies muss man positiv aufnehmen. Die wollen dieses System nicht mehr haben. Das heißt, politischer Islam im Iran hat in Zukunft nicht mehr zu sagen und zu suchen.
Aber bisher deutet wohl nichts darauf hin, dass das Regime in irgendeiner Weise nachgibt, oder? Der US-Präsident hatte ja eine bedingungslose Kapitulation gefordert und sogar dem geistlichen Oberhaupt, dem Religionsführer Khamenei, direkt gedroht.
Wie der Iran heute darauf reagiert hat, das beschreibt Isabel Gotovac, die von Istanbul aus für uns recherchiert.
Ja, der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei hat die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer bedingungslosen Kapitulation laut Staatsmedien zurückgewiesen. Das iranische Volk, sagt er, sei entschlossen und werde sowohl gegen einen aufgezwungenen Krieg als auch gegen einen aufgezwungenen Frieden Widerstand leisten. Und er hat die USA auch gewarnt, nämlich vor einem möglichen militärischen Eingreifen in diesen Konflikt. Und das werde, da hat er direkt gedroht, irreparablen Schaden hervorrufen, so das iranische Oberhaupt. Interessant an der ganzen Sache ist, dass Khamenei nicht gezeigt wurde bei dieser Ansprache. Auch seine Stimme war nicht zu hören. Im Fernsehen sah man da nur ein Archivbild. Unten lief ein Laufband mit Text durch mit dieser Mitteilung Khameneis. Und nach Einschätzung von Beobachtern dürfte das die Spekulation über eine mögliche bevorstehende Ablösung des Ayatollahs an der Spitze des Landes befeuern. Was auch noch dazu kommt, ist, wo sich Khamenei aktuell befindet, ist ja auch unbekannt. Es gab zwischenzeitlich Gerüchte, er könnte sich ins Ausland, möglicherweise nach Russland, abgesetzt haben. Aber das ist nicht bekannt.
Wie wahrscheinlich ist denn jetzt das Eingreifen der USA in den Krieg? Da wird ja schon seit Tagen drüber spekuliert.
Genau. US-Präsident Trump ist da, wie es aussieht, ganz schön in Zugzwang geraten. Vor allem der israelische Regierungschef Netanyahu, der wohl in engem Kontakt mit Trump steht, die telefonieren vermutlich jeden Tag, der wünscht sich natürlich eine direkte militärische Unterstützung der USA. Vieles deutet auch darauf hin, dass das passieren könnte. Vor allem, weil die USA ihre Militärpräsenz in der Region zurzeit verstärken.
Aber bleibt Trump nicht mal wieder ambivalent? Also er spricht auch immer wieder von einem Abkommen mit dem Iran. Gemeint ist eine Einigung auf ein Atomabkommen, oder?
Ja, genau. Es könnte auch auf eine reine Drohkulisse hinauslaufen. Das vermutet zum Beispiel der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart. Mit dem hat meine Kollegin Liane Kossmann heute Morgen gesprochen.
Der amerikanische Präsident hat klargemacht, in dem Augenblick, wo amerikanische Einrichtungen in der Region vom Iran angegriffen werden, dann würde Amerika sich wehren und entsprechend sich einmischen. Ich glaube allerdings, in dem Augenblick, wo das nicht passiert, wo also amerikanische Einrichtungen in der Region nicht von iranischen Angriffen betroffen sind, wird er klar machen, dass er hinter Israel steht, aber wird sich nicht aktiv in diesen Krieg einmischen. Er könnte es. Er hat genügend Militärpower in der Region konzentriert, aber das ist natürlich allein schon als Drohkulisse wichtig. Und im Sinne von Deeskalation, wenn wir jetzt neue Gespräche hinbekommen zwischen Iran und dem Rest der Welt über dieses Atomprogramm, dann ja eben unter diesen anderen Voraussetzungen, nämlich unter den Voraussetzungen, dass der Iran weiß, er kann auch militärisch daran gehindert werden, das zu tun, mit allen Konsequenzen, die das hat, wie wir sie jetzt ja gerade sehen. Und ich glaube, das ist die neue Dimension. Deswegen hat Friedrich Merz recht, dass die Israelis da doch durch ihre Entscheidung möglicherweise Bewegung in die richtige Richtung in das Problem gebracht haben.
Bewegung in das Problem gebracht. Ja, schöne Formulierung für eine kriegerische Auseinandersetzung. Nochmal zu Kanzler Merz, der ja von Drecksarbeit spricht, die die Israelis in seinen Augen da machen. Damit hat er ja auch einige Leute gegen sich aufgebracht, ne?
Ja, allerdings. Dieses Lob für Israel, wenn man so sagen kann, hat dem Kanzler heute eine Menge Kritik eingebracht. Ralf Stegner zum Beispiel von der SPD nannte die Äußerung von Merz mehr als befremdlich. Widerspruch kam auch von den Grünen, Linken und vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Wagenknecht sprach von einer Entgleisung sondergleichen. Sie findet, Merz legitimiert damit einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg.
Okay, aber nochmal zurück zu der Frage, um die momentan alles kreist. Gibt es konkrete Hinweise, ob die USA jetzt aktiv in den Krieg eingreifen, so wie Israel sich das zumindest vermutlich wünscht?
Dazu hat unsere Korrespondentin Bettina Meyer, die in Tel Aviv ist, eine interessante Einschätzung heute geäußert. Sie meint, es könnte sein, dass Trump Israel die aktive Rolle überlässt und sich selbst als Good Cop, als der gute Polizist, inszeniert.
Ich bin mir sicher, dass Netanyahu und Trump hier in ständigem Kontakt sind, im Austausch und immer telefonieren. Wir wissen, dass sie sehr eng sind und dass sie möglicherweise sogar eine gemeinsame Strategie haben. Mittlerweile kriegt man ja den Eindruck, dass Israel sowas wie der Bad Cop ist, der schlechte Cop, der hier schießt und quasi militärisch Druck auf den Iran ausübt, so dass auch die Bevölkerung in Teheran flüchten muss, dass man möglichst viel Chaos anrichtet, damit vielleicht ein Regimesturz stattfindet. Auf der anderen Seite ist immer wieder auch Trump zu hören, der sagt, naja, wir können ja noch mal reden, vielleicht gibt es ja doch noch einen Deal. Das wäre also der gute Cop, der hier noch mal die Hand ausstreckt. Aber die Töne haben sich ja jetzt verschärft auch.
Ja, die Töne haben sich verschärft. Und auch deshalb bietet die Bundesregierung heute und morgen ihren Staatsbürgern in Israel an, nach Deutschland zu fliegen. Dafür werden Maschinen gechartert, die von Jordanien starten. Noch heute soll ein Flug gehen und morgen noch einer.
Beim G7-Gipfel in Kanada gab es ja zu dem Konflikt mit dem Iran eine Erklärung, auch wenn es nur der kleinste gemeinsame Nenner war, also Israels Recht auf Selbstverteidigung und dass der Iran die Hauptursache für Instabilität und Terror in der Region ist. Wie sieht das aber mit einer Erklärung zum Krieg in der Ukraine aus?
Die gab es in der Form nicht, jedenfalls nicht bezüglich einer Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Aber es war schon eine Überraschung, dass alle, inklusive der USA, sich zur weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine bekannt haben. Das war ja zuletzt alles andere als sicher, nachdem wie Trump sich geäußert hatte. Eine schriftliche Erklärung zur Unterstützung der Ukraine gibt es allerdings nicht.
Wie stehen denn die Chancen, Trump dazu zu bewegen, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen?
Dazu hat er ja gesagt, das würde die USA Milliarden kosten. Und da sollten erstmal bitte schön die Europäer vorangehen. Ob es trotzdem die Aussicht gibt, dass Trump sich anschließt, das hat meine Kollegin Liane Kossmann mal unsere Korrespondentin Julia Kastein gefragt.
Also es ist jedenfalls noch nicht von Erfolg gekrönt. Die Kanadier und die Briten, auch die EU, haben weitere Sanktionen angekündigt oder schon auf den Weg gebracht. Und sie wollen auch weiter Druck auf Donald Trump ausüben. Es sehen sich ja die meisten Beteiligten dieses G7-Gipfels schon in der nächsten Woche wieder, dann beim NATO-Gipfel in Den Haag. Und auch der Bundeskanzler wie Mark Carney haben nochmal betont, dass es dann erneut wieder um Sanktionen zusätzlich auch seitens der Amerikaner gehen soll. Also dass man dieses Arbeiten an Donald Trump noch nicht aufgeben will.
Bei massiven russischen Angriffen auf Kiew sind gestern viele Menschen gestorben. Da ist unter anderem ein 9-stöckiges Hochhaus getroffen worden, ein Wohnhaus. Die Rettungsarbeiten laufen da noch, ne?
Ja, und die Zahl der Toten hat sich jetzt erhöht auf 27. Und noch eine schlechte Nachricht für die Ukraine. Die russische Armee rückt im Osten weiter vor. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt hat, ist ein weiteres Dorf in der Region Sumy eingenommen worden. Russland will da eine Pufferzone einrichten. Vorher hatten die Russen eine ukrainische Offensive auf die Region Kursk zurückgeschlagen. Auch nördlich von Charkiw konnten die Russen noch eine Siedlung einnehmen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.